Ja, hallo da draußen. Ich begrüße euch recht herzlich zurück. Eine neue Folge. Willkommen an alle, die jetzt hier neu vielleicht zuhören. Und natürlich auch an alle, die diesen Podcast schon seit der gefühlt ersten Folge hören. Ich habe heute einen kleinen Überraschungsgast für mich persönlich mitgebracht, weil ich ihn schon etwas länger auf meiner persönlichen Bucketlist hatte und tatsächlich nicht erwartet habe, dass ich eine Antwort auf meine Anfrage bekomme. Und umso mehr habe ich mich natürlich gefreut, dass wir uns heute jetzt hier tatsächlich zusammenfinden. Und ich bin sehr gespannt auf die Geschichten heute, auf die Erzählungen. Ich weiß 0,000 nichts, was es natürlich umso spannender macht. Und ja, ich hoffe, euch gefällt diese Folge natürlich. Und ja, genug gequatscht. Und ich würde sagen, mein heutiger kleiner Special Surprise Überraschungsgast stellt sich jetzt aber einfach mal selber bei euch vor. Willkommen!
Hi, ich bin Benny. Ich bin, so wie, glaube ich, jeder andere Gast hier, Fotograf für verlassene Orte und mache das Ganze seit 2014 schon. Und ja, das sind jetzt auch schon 10 Jahre. Also krass, dass ich mal sagen kann, ich mache etwas 10 Jahre und freue mich auf jeden Fall, hier sein zu dürfen. Hi.
Ja, lieber Benny, wie gesagt, ich hätte nie im Leben gedacht, dass wir beide heute hier mal vor unseren Mikrofonen sitzen und miteinander quatschen, warum auch immer. Und Fragen kostet ja nichts und ich bin sehr, sehr froh. Und bin super, super gespannt auf deine Geschichten heute, da du ja ganz wundervolle Bilder machst. Und in letzter Zeit merke ich, ich habe hier immer mehr Märchenmänner und Märchenfrauen zu Gast. Ich glaube, wir können jetzt eine neue Gruppe gründen, weil ihr immer alle so Bilder macht aus einem gefühlt Märchenbuch, ja. Und ja, wie gesagt, ich weiß ja so gut wie gar nichts über dich, was es natürlich umso besser macht für mich. Und ich würde sagen, zum Einstieg erzählst du uns jetzt aber erstmal, was dich überhaupt dazu bewegt hat, Lost Places zu besuchen und wie lange du das schon machst.
Ja, also das ist, glaube ich, auch bei mir ganz banal. Also ich habe damit 2014 angefangen und in demselben Jahr habe ich auch meine erste Location besucht. Aber bevor ich das Ganze angefangen habe, bin ich so in Internetforen rumgestöbert, weil ich fand das immer schon so ein bisschen spannend, verlassene Orte. Und das allererste, was ich damals gefunden habe, war die Villa Dr. Anna L. Ich glaube, das dürfte jedem ein Begriff sein. Und ich fand das einfach faszinierend, so diese Organe in diesen Gläsern drin und dieser Arztstuhl und so weiter. Und das hat mich so fasziniert. Und dann liest man so diese ganzen Geschichten dahinter und dann denkt man sich so, wow, da will ich unbedingt hin. Und ich war dort übrigens auch, aber erst 2017, also gute 3 Jahre später. Und was soll ich sagen, da war jetzt nicht mehr so viel zu sehen von dem, was ich damals gesehen habe. Also diese ganzen Gläser mit den Organen, die waren einfach nicht mehr da. Dieses Klavier war kurz vorm Einstürzen in den Kellerraum und also sehr, sehr heftig dort, diese Location. Jetzt würde ich da nicht mehr reingehen, wobei ich jetzt auch gar nicht weiß, gibt es diese Location überhaupt noch? Mhm. Das weiß ich überhaupt nicht. Und Beelitz Heilstätten war dann sozusagen die allererste Location, weil es auch bei mir in der Nähe ist. Ich wohne ja in Berlin und ist nun Katzensprung bis dorthin. Und damals konnte man Beelitz noch ganz, ganz einfach besuchen. Also du konntest da hinfahren, übers Gelände laufen. Es hat niemanden interessiert. Jetzt mittlerweile ist da so eine Art Park und dann kannst du da über dem Wald drüber laufen. Da ist dann so ein, ich vergesse jedes Mal das Wort, wie das sich nennt, so dieser Hochsteg.
Baumwipfelfahrt,
genau. Und ich war auch einmal dort, ich glaube auch zweimal. Aber ich muss sagen, so einen richtigen Charme hat es nicht mehr. Und als ich damals dort das allererste Mal war, war ich übrigens nachts dort mit ein paar Freunden, weil wir uns das so gedacht haben, ey, das muss doch gruselig sein. Und es war verdammt gruselig. Vor allem waren wir an einem Wochenende da, wo ein, ja, das ist immer so ein Typ, der nennt sich der Schleicher von Beelitz, oder hat sich so genannt. Und der ist da nachts immer rumgerannt und hat da die Leute erschreckt und so weiter. Und das wussten wir halt nicht. Und wir fanden das ganz schön scary damals, als der mit einer Axt rumgerannt ist. War schon sehr, sehr creepy. So, und das waren so meine Anfänge. Also alles so um Berlin und Brandenburg rum. Und dann irgendwann hat das nicht mehr ausgereicht. Und dann ist man ja in andere Länder gefahren oder geflogen. Belgien war zum Beispiel mein erstes Ausland für Urbex gewesen.
Und lustig, dass du Beles Heilstätten sagst, weil das ist ja wirklich so die Mutter der Lost Places, so wirklich so die Großmutter wahrscheinlich mittlerweile. Und ich habe hier ja schon ein paar Geschichten immer über Beles gehört und ich bin furchtbar neidisch auf die Leute, die Beles damals besucht haben, als das tatsächlich noch komplett einfach Lost war, weil, wie du sagst, ich mir das so furchtbar gruselig einfach vorstelle. Also dieser ganze Ortsteil, du kommst da hin und ein ganzer Ortsteil ist einfach verlassen.
Ja, voll. Also sehr, also auch, also dieses ganze Gelände, vor allem wenn man dort, als man dort das erste Mal war, dann dachte man, das geht ja, ist ja riesig. Man kann gar nicht so viel sehen, wie dort ist. Also tagsüber war ich dann natürlich auch da. Ich war nur das eine Mal nachts dort. Und als ich dann tagsüber da war und mir dann meine so erste Kamera mal ausgeliehen habe von einem Freund und dort fotografiert habe, dann dachte ich so, ey, wie groß ist das denn bitte? Also man musste mehrmals hin, um alles zu sehen. Aber wenn man dann schon ein paar Mal da war, dann weiß man, eigentlich ist es gar nicht so groß. Wobei es eigentlich trotzdem groß ist, also irgendwie im Widerspruch so.
Ja gut, aber man hat da natürlich ein bisschen in Anführungsstrichen Ortskenntnisse, so kann man das nennen, weil du dann schon weißt, okay, hier waren wir schon, da geht's weiter, da waren wir noch nicht, hier ist noch eine Straße, hier ist noch das, also das, wenn du mehrmals einen Ort besuchst, dann kennst du den Wald so gefühlt auswendig einfach. Ja. Und um auf Anna L. zurückzukommen, übrigens, diesen Ort gibt's einfach immer noch, ja, immer noch. Ja, also seit, keine Ahnung, wie lange dieses Haus jetzt auch schon leer steht, aber wie du schon sagst, das ist natürlich jetzt sehr viel durcheinander, sehr viel fehlt, das Haus wird immer mehr marode und es ist auch lustig, weil jeder kennt diesen Ort irgendwie und es gibt viele, wie du, die eben sagen, ich kenne diesen Ort eigentlich seit 2014, aber habe ihn dann erst viele Jahre später besucht, das ging mir nämlich ganz genauso. Ich war nämlich auch, keine Ahnung, 21 oder so da dort. Und genau, aber weil mich das auch nie so gereizt hat irgendwie. Also das ist jetzt kein Ort für mich persönlich gewesen, wo ich sage, boah, ich fahre jetzt ein paar hundert Kilometer extra, um mal dort gewesen zu sein, genau. Und genau, aber der gibt's immer noch.
Ich muss mal nach aktuellen Bildern suchen, wie es da aussieht. Ich meine, es war jetzt damals so eine Traumlocation, mittlerweile ist das so eine Location, wo ich zweimal überlegen würde, möchte ich da wirklich hin? Weil so fotogen ist dann der Ort dann doch nicht. Also ich fotografiere dann doch lieber andere Dinge als sowas dann. Mhm.
Und was ist denn so deine Hauptmotivation eigentlich beim Urbex?
Ja, meine Hauptmotivation, ich will oder ich möchte unbedingt ein wunderschönes Foto erstellen. Also es klingt jetzt so banal, aber ich möchte schöne Fotos machen. Und wenn ich jetzt Architektur fotografiere, irgendwie, wenn ich jetzt in Berlin bin, am Potsdamer Platz oder in irgendeinem Gebäude oder so, dann sieht es einfach, ja, aus wie ein normales Haus. Und wenn ich aber in einer Urbex-Location drin bin, dann hast du natürlich auch so Bäume, die irgendwie aus dem Tisch rauswachsen oder irgendein Farn, der aus der Wand rauswächst und so weiter. Und sowas finde ich mega schön und es hat irgendwas, ja, Heroisches irgendwie. Also irgendwie sowas, die Natur holt sich alles zurück und dann stehst du da und denkst, oh geil, das wird ein richtig schönes Foto und es macht auch Spaß, sich so ein bisschen reinzudenken, okay, wie stelle ich das schön dar? Und ich mag ja auch Locations, die sehr farbig sind. Und dann kann man da auch noch mehr rausholen. Und wenn irgendeine Location komplett irgendwie so in Rot so irgendwie vor einem ist, so dann, ja, ist einfach, hat was Episches auf jeden Fall.
Und ich finde, das sieht man sehr gut an deinem Profil, dass du gerne Farben magst. Also du fotografierst, weil es gibt ja auch einige, die so super clean fotografieren, so nenne ich das immer, wenn die Orte sehr, sehr weiß sind, im Generell, also es klingt jetzt ein bisschen blöd, das ist eine blöde Erklärung, aber so steril, wenn alles so perfekt ist und alles gleich und alles sehr hell und so, aber bunt, genau, bunt ist eher so mein Ding, würde ich sagen, also.
Ja, das finde ich ganz, ganz grausam, wenn irgendwie Locations so ultra clean sind. Also es gibt ja auch so, wenn irgendein Krankenhaus zum Beispiel, wenn das gerade erst irgendwie einen Tag verlassen ist und dann die ersten Leute reinrennen und das Ding fotografieren und dann denke ich mir, ey, da ist überhaupt nichts dabei, das irgendwie zu fotografieren. Das macht für mich überhaupt keinen Reiz, da überhaupt hinzugehen. Oder irgendein Haus, was ein halbes Jahr leer steht, da ist halt nichts. Da muss irgendwie, ja, deswegen bin ich auch zu einigen Orten nochmal irgendwann später hingekommen, weil dort dann mehr Verfall war und weil sonst hast du ein normales Zimmer, was du fotografierst und das finde ich dann auch so nicht so spannend irgendwie. Also es muss schon aussehen, als wenn das Haus schon mindestens 20 Jahre oder länger irgendwie verlassen dasteht.
Also mit Decay und mit Staub und Grünspan.
Genau. Vor allem Staub. Also auch so das Staub aufwedeln, dass man halt die Sonne richtig schön sieht durch ein Fenster, wie die dann irgendwie auf den Boden strahlt und der Staub so aufgewirbelt ist. Sowas mache ich auch ganz, ganz gerne. Sieht man wahrscheinlich auch in dem ein oder anderen Foto von mir. Und das machen wir regelmäßig.
Oh, das klingt, das sehe ich. Ich habe gerade wieder so ein bisschen geträumt jetzt tatsächlich. Und habe mir das gerade bildlich alles so schön vorgestellt, ja. Und was denken denn so deine Friends und Family, was du da so machst?
Ja, das, also mittlerweile dadurch, dass ich das ja schon sehr, sehr lange mache, ist das so das Normalste auf der Welt. So als wenn ich jetzt irgendwie zum Fußballspielen gehen würde oder so. Aber früher war das so, na, gehst du wieder zu deinen verlassenen Orten hin? Und also so diese Frage, als wenn ich das irgendwie, ja, so ganz komisch. Aber ja, damals war das halt noch ganz, ganz anders. Da wurde ich dann immer, ja, nicht belächelt vielleicht, aber so dieses, oh ja, das ist ja irgendwie ganz komisch und pass bloß auf dich auf, dass dir da nichts passiert. Und ja, also ganz, ganz kurios, aber mittlerweile Fitness alle super schön, alle mögen die Fotos. Ich mache immer zu Weihnachten immer einen Kalender.
Den Klassiker.
Den verschenke ich dann in meiner gesamten Familie und im Freundeskreis. Alle sind da ja super begeistert von und das werde ich auch dieses Jahr wieder machen.
Klassiker. Ja, und wie du sagst, ich stelle mir das gerade vor, wie so, tschüss, ich gehe zum Lost Place und alle, ja, der Freak, jetzt kriegt der wieder in irgendwelchen vergammelten Hütten rum, so, ey, was ist denn daran geil, weißt du, so.
Ja.
Nee, ich glaube, Außenstehende werden das nie so verstehen können und fühlen.
Ja, ich glaube, wenn die Außenstehenden dann einmal mitkommen würden oder sich das selbst mal live angucken würden, dann würden die, glaube ich, alle anders drüber denken und auch irgendwie Gefallen daran finden.
Und die letzten Meter vor dem Lost Place, wie sind deine Gedanken und deine Gefühle?
Das kommt dann immer auf die Location drauf an. Und das hat sich auch mit den Jahren verändert. Ganz, ganz früher war man natürlich aufgeregt, ne? Hoffentlich werden wir nicht erwischt und gucken, dass niemand schaut, dass man irgendwie jetzt da reingeht. Und dann war man richtig aufgeregt und war so richtig so zitterig. Also so war das bei mir auf jeden Fall. Und mittlerweile spüre ich nur noch ganz, ganz leichte Anspannung. Aber auch nur aus dem Grund, ist die Location offen oder kommen wir da irgendwie rein, müssen wir drüber klettern oder oder vor allem, wenn man in der Stadt irgendwie irgendwo rein möchte und man dann irgendwie tagsüber rein will und alle Leute da langlaufen, dann hat man auch so ein bisschen, ja, okay, wäre jetzt blöd, wenn wir erwischt werden irgendwie. Aber Freude ist natürlich auch noch mit ein treuer Begleiter. Also ich freue mich dann immer kurz bevor ich drin bin. Und wenn man dann mal nicht reinkommt, dann ist dann die Enttäuschung teilweise sehr groß, weil man dann auch oft lang darauf hingearbeitet hat, dann irgendetwas zu sehen, was man dann nicht sehen konnte.
Und vor allem, wenn du mehrere Nieten hintereinander hast.
Oh
manchmal.
Gott, ja. Auch schon gehabt, so eine Tour.
Wenn einfach nichts klappt. Und andererseits, dann gibt es aber auch wieder Touren. Also meine Schwester und ich, wir nennen das immer gemütliche Tour. Wenn du 5 Orte oder so besuchst und die sind alle offen, die sind alle unkompliziert, super Zugänge, also jetzt nichts groß klettern oder irgendwo, was weiß ich, sondern einfach gemütlich, ja. Und das macht dann wieder echt Spaß. Also da merkt man wieder so die richtige Freude am Hobby, finde ich manchmal, weil ab und zu, jeder kennt's, du musst irgendwo erstmal einsteigen und hochklettern und keine Ahnung und dann regnet es vielleicht noch und dann steht man auch unter Spannung und dann ist man manchmal auch so ein bisschen genervt erstmal, ja, dass man sich denkt so, boah, ich habe jetzt eigentlich schon keinen Bock mehr. So, ich will einfach nicht mehr. Aber irgendwie will ich dann doch da rein, kostet's, was es wolle.
Ja, das ist immer verzwickt. Ja, ich kenne das. Ich hatte auch schon eine Tour gehabt übers Wochenende mal. Das war Tschechien und das war so unsere Kirchentour. Und von diesen 10 Kirchen, die wir machen wollten, haben nur 2 geklappt. Und das eine davon war ein offizielles Ding, diese Church of Ghosts und danach noch irgendeine andere Kirche, wo man dann reingekommen ist. Und das war ja eine sehr seltsame Tour, weil 8 Kirchen nacheinander einfach nicht ging. Und irgendwann ist dann die Motivation komplett weg und man denkt sich so, oh. Aber man hat auch schon andere Touren gehabt, wo man in jede Location reinkam und immer wirklich durch die Fronttür einfach rein und man ist drin.
Mhm. Ja, und Kirchen sind auch immer manchmal so ein bisschen tricky, ja, weil es kann natürlich easy sein und die Vordertür ist geöffnet. Oder ich weiß ja nicht, ob du bei der Satanskirche warst damals.
Nee, doch, ich glaube schon. Wenn wir von derselben sprechen, bin ich gerade nicht sicher.
Solche, wie gesagt, da wo die Türen offen stehen und dann solche wie die Satanskirche, wo du unter dieser Kirche reinkriechen musst erstmal in einen Tunnel von, keine Ahnung, 80 Zentimeter durch, so gefühlt. Also heute, weil wir vorhin auf das Thema Katze zu sprechen gekommen sind, in diesem Loch, was ich dir gesagt habe. Also jeder, der hier zuhört, kurze Erklärung. Meine Katze war für 3 Tage verschwunden, ist jetzt Gott sei Dank wieder aufgetaucht und liegt schnurrend neben mir. Halleluja. Und wir haben sie gefunden unter der Treppe in einem Loch. Und dieses Loch hat mich heute tatsächlich extrem an die Satanskirche erinnert und habe gedacht, ey, ich kriech da rein, in dieses Mini-Loch ist mir scheißegal, weil damals, wenn das in der Kirche geklappt hat, dann wird es jetzt auch klappen. Und siehe da, es hat funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, na, beim Urbex lernt man auch immer wieder was für den Alltag, was man da anwenden kann, wenn es mal sein muss, ja. Ach ja, herrlich. Ich wollte dich noch fragen, das ist eigentlich eine spätere Frage, aber ich kann es nicht aushalten. Hast du eigentlich ein Spezialgebiet? Also was machst du denn so am liebsten?
Weil wir gerade beim Thema sind, Kirchen. Ich liebe es, Kirchen zu fotografieren und auch, wenn man, das ist so ein Nischengebiet wahrscheinlich, so in verlassener Industrie, in verlassenen Kraftwerken, die Control Rooms. Diese liebe ich total zu fotografieren.
Echt?
Ja, das ist so mein Ding. Das ist ganz mein Ding. Und natürlich auch Theaterseele, das ist auch noch ein Lieblingsgebiet von mir.
Aber warum Control Rooms wegen den ganzen Knöpfen und diesen ganzen, weil das, ich kenne ein paar Bilder und es sieht schon cool aus, auch wenn man zum Beispiel im Detail oder so fotografiert. Also Hut ab an alle, die das machen. Ja, warum? Weil da so viele Knöpfe sind.
Ja, das hat so einen Charme, würde ich sagen, wenn ich irgendwie in so ein Kraftwerk reinkomme. Das ist immer so ein Riesenteil und dann kommst du in diesen Control Room und der ist auch nicht wirklich groß. Und dann hast du dann so diese riesen Schaltpaneele und diese riesen Pulte, wo du dann dran bist. Und dann, dazu muss ich sagen, warum ich es liebe, so Schaltdinger und so Control Rooms zu fotografieren. Ich bin ja Toningenieur und arbeite mit Mischpulten. Und deswegen liebe ich einfach Knöpfe.
Ach, cool.
Liebe es dann natürlich so, auch verlassene Knöpfe dann zu fotografieren oder halt die Control Rooms, weil das mich auch so ein bisschen daran erinnert. Und das glaube ich, Grund genug.
Witzig. Ja, ich finde es immer krass, weil ich mir dann vorstelle, dass da ein Männchen sitzt und diese ganzen Lämpchen leuchten und der weiß aber ganz genau, aha, okay, ich muss jetzt hier drücken, das bedeutet jetzt das, dieser Schalter ist okay, der Schalter ist okay, also irre, irre.
Ja, die sind ja auch, also manchmal gibt es auch große Control Rooms, irgendwie in Focke-Rode gibt es ja auch einige. Und jetzt zuletzt in Rumänien, dieser schöne Control Room, wo ich war, das ist einfach wunderschön, einfach so diese Ästhetik, wie man so einen Control Room bauen kann, der irgendwie auch so symmetrisch ist. Und also bei mir ist sowieso alles, was symmetrisch ist, ist super zu fotografieren.
Ja, Und Kirchen, da können wir uns jetzt die Hände schütteln. Ich liebe nämlich auch sehr Kirchen, aber nur katholische Kirchen, evangelische, die können nichts, so nicht wirklich. Und genau, umso prunkvoller, umso besser, ja.
Ja, also jetzt bei der letzten Tour in Rumänien haben wir auch sau viele Kirchen fotografiert, Synagogen, alles Mögliche, und das, die sind immer so prunkvoll, riesig und lassen dich so klein dastehen. Finde ich auch immer ganz, ganz schön, sowas.
Ja, ich bin nicht nur ein Fan von verlassenen Kirchen, sondern auch von noch aktiven Kirchen. Und ich gehe tatsächlich, oder ich versuche zumindest in jeder Stadt, wenn ich Urlaub mache, immer eine Kirche als Sehenswürdigkeit zu besuchen, und ich kaufe dann auch immer Quatsch, wenn es einen gibt, so Rosenkränze oder Heiligenbildchen und so. Ich habe die anderen natürlich, die hier immer regelmäßig zuhören, die wissen das alle, ja. Ich habe so einen kleinen religiöse Zeichenfetisch, kann man das bezeichnen, und vor allem für diese Heiligenbildchen und Jesusbildchen und so, oh, da könnte ich ausflippen.
Ja, ich glaube, also ich finde Kirchen allgemein toll. Sie müssen nicht unbedingt verlassen sein, aber verlassen ist dann doch schon immer besser.
Ja, gell. Auch diese Akustik, die da dann herrscht, wenn du da reingehst, und jedes Geräusch, oder wenn da Tauben sich eingenistet haben, dann fliegen die da wie irre überall rum,
oh ja,
und
oh Gott,
haben ein Nest in der Bank gebaut und keine Ahnung, oder die Orgel auch alleine immer, wenn da so eine uralte Orgel noch steht.
Immer.
Oh, herrlich. Herrlich.
Wirklich jedes Mal. Das ist ganz schlimm. Also da liegen auf dem Boden so die ganze Taubenscheiße oh, das ist immer, manchmal stinkt das so bestialisch, da muss ich dann immer meine Maske draufziehen, falls ich mal eine mit habe, aber das hilft dann schon, weil das ist manchmal so penetrant in der Nase.
Und auch wenn die dann da überall rumfliegen, diese Tauben, man erschrickt sich immer so, ja, weil man sich denkt, oh Gott, was ist denn das jetzt wieder? Oder die kackt ja auf den Kopf oder keine Ahnung, was auch immer, ja.
Alles schon passiert. Also nicht, dass ich was auf den Kopf gekriegt habe, aber auf dem Rucksack ist schon mal so ein bisschen was dran gekommen. Also.
Oh Gott sei Dank, toi toi toi, mir noch nicht. Ich hoffe, es bleibt auch so, aber so viele Kirchen habe ich leider noch nicht besuchen dürfen, zumindest keine Lost Place Kirchen.
Ja, dann wird es mal Zeit.
Ja, ich muss mich da echt mal ransetzen irgendwie, oder wirklich mal so eine Kirchentour machen. Das wäre auch mal vielleicht nicht so verkehrt. Einfach eine Lost Place Kirchentour.
Ja, bloß nicht Tschechien, weil das wird nicht so erfolgreich.
Ja, wer weiß, vielleicht jetzt. Ist es wie immer, weißt du, so an einem Tag offen, an einem Tag zu. Man weiß es nie. Es ist immer wie Lotto spielen. Wie Lotto spielen. Was jetzt aber auch noch spannend ist, und ich bin gespannt, was du jetzt sagst. Hattest du schon mal ein skurriles Ereignis auf einem Lost Place?
Ja, ist auch mal ganz witzig dann zu erzählen, weil das auch das einzige Mal war. Und ich glaube ja auch wirklich nicht irgendwie so an Übernatürliches oder an irgendwas anderem. Aber als wir damals in Italien waren, das war 2016, das war auch die erste Italien-Tour. Und da waren wir im Manicomio di Racconigi, sagt ihr vielleicht was? So ein Krankenhaus oder psychiatrische Klinik irgendwie. Und da war das tatsächlich so, dass wir alle verteilt waren, wir waren zu viert, wir waren verteilt in der gesamten Location, und so kurz vor Ende macht es einen ganz, ganz lauten Knall. Also es war wirklich so laut, und so einen lauten Knall habe ich wirklich noch nie gehört. Und alle haben sich natürlich erschrocken, und alle guckten dann, also wir haben uns dann nach ein paar Sekunden alle getroffen und so, ey, was hast du gemacht? Und alle so, ich habe überhaupt nichts gemacht, ich dachte, du warst das. So, und das war so das erste Ding, was da passiert ist. Und dann ein paar Sekunden später waren wir dann in diesem Behandlungszimmer, wo dieser Stuhl dort ist und ich glaube, das ist so ein OP-Raum. Mhm. Und da hatte ich dann mit dem Handy gefilmt und auf dieser Handyaufnahme war dann nur noch so ein richtig lautes Rauschen drauf, was wirklich ohrenbetäubend laut war. Hey. Es hat sich so angehört, wie wenn man neben einer Autobahn ist. Und die Kamera von meinem Kumpel, der konnte die zwar starten, aber die hat dann immer wieder eine Fehlermeldung angezeigt, also immer so ein Error, musste wieder ausmachen, wieder an und die ging nicht, die ganze Zeit, sie ging nicht. Und bei der anderen, bei Nathalie, die auch bei uns mit dabei war, da ging es nicht mehr, die Speicherkarte zu beschreiben. Sie hat versucht, ein Foto zu machen und es ging nicht. Sie konnte kein Foto machen. Da kam auch eine Fehlermeldung. Immer wieder eine Fehlermeldung. Und das war wirklich so kurios und das fanden wir alle so seltsam. Als wir wieder aus der Location draußen waren und im Auto waren, ging alles wieder. Und dann hat mir mein Kumpel am Abend noch ein Video gezeigt, weil er auch dort gefilmt hatte. Und er hatte genau das gleiche Rauschen drauf gehabt. Und das war, ja, das war so das Kurioseste, was ich erlebt habe und auch, glaube ich, das einzige Erlebnis. Aber das fand ich schon ganz schön creepy irgendwie.
Und ihr seid trotzdem weiter drin geblieben? Oder habt ihr das erst im Nachhinein gesehen?
Nee,
mit
also
dem Rauschen und so?
Nee, das Rauschen, das haben wir dann erst später gesehen, aber dass die Kameras ausgefallen sind oder die Speicherkarten, das haben wir da vor Ort dann gesehen und das war ja auch gegen Ende, also das war kurz bevor wir raus wollten, aber es war wie, als wenn ja das Manicomio uns irgendein Zeichen geben wollte, haut mal ab hier.
Oh
und da waren
Gott.
Noch voll viele Schafe. Da waren das Schafe, waren auf jeden Fall ganz, ganz, Ziegen waren das, glaube ich, ganz, ganz viele Ziegen im Innenhof drin. Das war auch irgendwie kurios anzusehen.
Ich habe hier schon wieder Gänsehaut und so einen kalten Schauer, ja, weil, so dieses Thema so übernatürliches, so man kann sich streiten, ja, so die einen sagen, ich glaube da voll dran, die anderen sagen, nee, so ein Quatsch, da ist vielleicht ein Störsender gewesen oder irgendwas, keine Ahnung, aber man weiß, also ich sehe das immer so, ich sehe das so neutral irgendwie, also ich bin nicht für, aber auch nicht gegen, sondern so neutral, aber
ja. Ja, das war schon heavy, aber da hatte man auch keine Angst oder irgendwas, das war nur irgendwie seltsam, aber ich glaube nicht dran, aber ich kann auch nicht sagen, ob da nicht wirklich irgendwie sowas geben könnte. So. Also auch wahrscheinlich neutral.
Ja, und es kommt natürlich auch immer auf den Ort drauf an, ja. So war das jetzt eine Fabrik oder wie du sagst, ein Manicomio oder ein Krankenhaus oder keine Ahnung, ja. Also ich bin dann immer gerne jemand, der sagt, ja gut, Manicomio, da sind ja auch nicht schöne Sachen passiert, ja, und das war natürlich vor unserer Zeit und gut, es gibt natürlich Aufzeichnungen, ja, siehe Medizinhistorisches Museum oder die Forschung oder Ahnung, so, aber es sind natürlich auch viele Sachen gelaufen, wo keiner weiß, ja, siehe zum Beispiel Teupitz ist ja auch so ein Gelände, was ja eigentlich eine Landesirrenanstalt war. Aber theoretisch sind da im Dritten Reich ja auch Sachen passiert, ja, dass die Leute dann als Versuchskaninchen quasi, also dass die Klinikleitung dann quasi Versuchskaninchen nach Auschwitz geschickt hat zum Experimentieren und solche Sachen, oder generell halt einfach, dass die Patienten da weitergereicht worden sind, sage ich mal, für irgendwelche Experimente. Und sowas kann ich mir nämlich auch ganz gut in einem Manicomio zum Beispiel vorstellen. Oder das war ja auch eine Zeit, wo glaube ich, sehr viel Lobotomie erforscht worden ist damals.
Ja, absolut. Das haben die dort sogar gemacht.
Also ja, wir haben genau.
Dort eine der ersten Lobotomien, glaube ich, dort durchgeführt. Ich habe das irgendwo mal gelesen, aber nagelt mich nicht drauf fest. Also wenn ich da was jetzt falsch erzähle, aber ich meine, da waren so die ersten Lobotomien, die dort durchgeführt wurden.
Ja, das ist creepy. Das ist auch so irre, wenn man so nachdenkt, gell, dass die Leute früher gedacht haben, die heilen irgendwelche psychischen Krankheiten, indem die dir halt einfach einen Eispickel in die Nase reinhauen, ins Gehirn und irgendwelche Regionen in deinem Hirn quasi zerstören, sage ich mal. Wie krass eigentlich.
Ja, und die Lobotomie, die hat ja auch nicht immer geklappt und die
genau.
Hat man auch oft bleibende Schäden danach gehabt,
ja,
dass man total irgendwie, ja, total lethargisch war und ja, also ob wirklich das Ding was gebracht hat. Ich meine, der Erfinder von der Lobotomie, ich glaube, der hat sogar einen Nobelpreis dafür gekriegt, also ja.
Irre auf jeden Fall. Und auch diese Elektroschocktherapie. Gut, Elektroschock macht man heute natürlich immer noch so ein bisschen, ja. Aber natürlich in einem, also ganz anders, als es vor, keine Ahnung, 50 Jahren oder so war, ja. Und ich finde diese Medizingeschichte, weil ich ja auch im medizinischen Bereich tätig bin, so, ich finde das immer super spannend. Auch so medizinhistorische Museen zum Beispiel.
Da gibt es in Berlin ein schönes.
Da war ich schon, da war ich schon zweimal. Und so immer wieder super spannend, auch wenn viele Ausstellungsstücke gleich bleiben, natürlich. Aber es ist immer trotzdem super spannend. Und auch diese Wechselausstellungen zum Beispiel. Und auch diese alten medizinischen Geräte finde ich super spannend. Also sei das jetzt chirurgisches Besteck oder so alte Zwangsjacken zum Beispiel. Also ich glaube, Zwangsjacken werden heute fast überhaupt gar nicht mehr benutzt. Wahrscheinlich in den krassesten Fällen, weil heute haben wir ja auch mittlerweile so krasse Fixierungsgesetze. Also du beraubst einen Menschen quasi schon seiner Freiheit, wenn du ihm einen Overall anziehst.
Ah, okay.
Ja, wenn du einer dementen Person zum Beispiel, die sich ständig auszieht, einen Overall anziehst, den er selber nicht mehr öffnen kann, dann beraubst du ihn seiner Freiheit. Da kannst du in den Knast gehen sogar, wegen Freiheitsberaubung.
Aha, okay, das ist schon heftig.
Ja, früher, wo sie die Leute angeschnallt am Bett, weißt du, irgendwo in den Keller reingeschmissen, scheißegal. So, ja, du bist Ehre, dir glaubt eh keiner. Ja, echt, spannendes Spektrum, so würde ich das sagen, ja. Jetzt bin ich auch sehr gespannt, was du sagst, da du doch schon ein paar Orte besucht hast. Wenn du die Möglichkeit hättest, einen Lost Place in seiner lebendigen Zeit zu sehen, welcher wäre das und warum?
Uiuiuiui. Ich glaube, Beelitz-Heierstetten, ich glaube, das wäre mal sehr, sehr spannend dort. Also ich habe schon ein paar Videoaufnahmen mal gesehen oder alte Fotos, wie das damals aussah dort. Aber das wäre schon mal spannend, das einmal zu sehen. Einfach, ja, war ja auch noch komplett anders in der Zeit, wie man da mit Menschen oder mit Patienten umgegangen ist. Und ich meine, irgendwann haben die Russen Beelitz-Heierstetten ja auch übernommen und haben dort das Ding ja als Lazarett oder als Kaserne irgendwie noch weiter benutzt. Und das wäre halt mal spannend, in der Zeit dort mal reinzuschnuppern und dort mal zu gucken, wie ist das dort abgelaufen alles.
Warst du denn mal bei diesem Baumwimpelfahrt, warst du da mal?
Ja, da war ich, ich glaube, zweimal war ich dort, ja.
Weil wenn du draußen spazieren gehst, dann ist ja so, wie so Rosenbögen sind da quasi. Und da sind ja auch so ein paar alte Fotos von so Krankenschwestern und von dem Gelände. Und das fand ich sehr spannend, wie das mal ausgesehen hat. Und auch ich mag diese Krankenschwestern-Uniformen, diese alten mit diesen Häubchen und so.
Das sieht mega cool aus und aber auch ganz schön gruselig, wenn man das irgendwie mal nachts sehen würde irgendwie. Aber finde ich mega cool irgendwie. Und auch damals die Chirurgen, wie die aussahen mit ihrer Schürze und so weiter.
Genau.
Sah schon cool aus.
Mit diesen Masken dann noch und auch diesen Mützen und so, das ist immer super witzig. Und da gibt es so ein blödes Meme mit so einem Chirurgen und einer Katze oder so, keine Ahnung, deswegen habe ich das jetzt gerade vor Augen, aber es ist auch schon wieder eine Zeit, also irgendwas war da mal, ja. Nee, aber diese alten Bilder und diese Häubchen vor allem haben es mir angetan, weil ich mir denke, mein Gott, heute kannst du, wenn du willst, in deiner normalen Kleidung arbeiten oder im Longsleeve oder keine Ahnung, was auch immer. Und früher gab es wirklich diese Kleidchen und diese Häubchen.
Ja, also sieht auf jeden Fall cool aus.
Ja, Beelitz wie gesagt, ich bin immer noch sehr neidisch, dass ich da nie war, nie. Also gut, ich war klar auf dem Baumwimpelpfad, aber als das Lost war, meine ich.
Ja, das war auch eine schöne Zeit. Man war dort ungestört, man konnte da überall rumlaufen, alles dort erkunden. Und jetzt ist es sehr kommerzialisiert und nur noch mit Führung, wenn überhaupt, dass man da irgendwie so halbwegs reinkommt und dann auch nicht überall. Ja, hat sich schon viel verändert. Aber ja, wer weiß, wie es jetzt aussehen würde, wenn das Ding dort nicht wäre. Wer weiß, ob da irgendwie ja noch mehr zerstört worden wäre. Mhm. Und ich meine, das war ja irgendwann, sah das Ding ja jetzt auch nicht mehr so schön aus von innen. Ich meine, da war ja auch irgendwann mal, ich glaube, da wurde irgendwie von einer Baustelle in der Nähe dort, von den neben Behlitz Heistetten direkt, waren ja so Einfamilienhäuser, die da gebaut wurden. Mhm. Und da war auch, hatten nachts irgendwelche, ob es jetzt Besoffene waren oder so, die haben dann nachts diesen Bagger geklaut, also haben ihn irgendwie kurz geschlossen oder der Schlüssel steckte, ich weiß es nicht.
Stimmt.
Sind auf das Gelände gefahren.
Da reingecrashed, gell?
Ja, und haben irgendwie dieses Eingangstor von der Chirurgie, glaube ich, war das.
Ja, stimmt.
Nee, nicht die Chirurgie, oder? Ich weiß es nicht.
Nee, irgendein Gebäude auf jeden Fall.
Doch, es war die Chirurgie und sind da halt voll reingefahren, haben das Ding halt Eingangsbereich komplett zerstört und es sah echt mies aus.
Ja, so blöd eigentlich auch, gell? So, du musst mal auf die Idee kommen, ey, dann bist du mit deinem Kumpel irgendwo beim Saufen. Hey, komm, ich hab jetzt endlich geile Idee, wir gehen jetzt auf irgendeine Baustelle und klauen wir halt einen Bagger und dann fahren wir da halt irgendwo mit diesem scheiß Bagger irgendwo hin. Ja, im Suff ist das mit Sicherheit super lustig, ja, wenn du irgendwie schon zwei Promille im Kopf hast, dass du dir denkst, oh, ja, kann man mal machen. Es gab mal, wo wir gerade beim Thema Bagger sind, es gab mal so einen geilen Zeitungsbericht, der war so geil, dass ich ihn, der war so geil, dass ich ihn bis heute nicht vergesse, jetzt wo wir, wie gesagt, über Bagger reden. Da war ein Typ oder irgendjemand, also man wusste nicht, wer das war, ja. Da war eine Baustelle und dann kommen die am nächsten Tag auf die Baustelle und denken sich, ja, irgendwas ist hier anders, ja. So, es ist jetzt nichts Großartiges kaputt, aber irgendjemand war hier nachts und hat hier irgendwas gemacht. Und dann haben die festgestellt, dass irgendjemand nachts auf diese Baustelle gekommen ist, mit dem Bagger rumgebaggert hat, einfach irgendwas, und dann wieder gegangen ist. Ja, also mega geil. Und ich hab das gelesen, ich musste so lachen, weil da, wie gesagt, da ist jemand gekommen, hat sich gedacht, geil, jetzt kann ich hier endlich mal Bagger spielen, so, und ist dann einfach wieder gegangen. Mega geil.
Hat er wahrscheinlich die Arbeit abgenommen von dem Baggerfahrer.
Ja, ja, oder der dachte sich einfach mal, ja, ich habe jetzt mal Bock, ich will das jetzt auch mal machen, weil, habe ich auch schon ein paar Mal hier erzählt, es gibt ja immer so dieses Phänomen, dass vor allem Männer, wenn irgendwo eine Baustelle ist, dass Männer am Bauzaun stehen und dann diese Baustelle beobachten, was da so gemacht wird. Und ich finde das immer so witzig, weil wirklich, egal wo, immer mindestens ein Mann steht und da einfach, keine Ahnung, davor steht und sich das anguckt, was da so vor sich geht. Und sich bestimmt dabei denkt, wow, geil. So, aha, so wird ein Haus gebaut oder jetzt mit dem Bagger macht man dies oder keine Ahnung. Und das ist so lustig. Bis heute.
Spannend.
Ja, das haben einige mir tatsächlich, die ich schon gefragt habe, auch in der Arbeit, haben mir gesagt, das ist auch spannend, so wie eben so eine Treppe dann entsteht oder wie so ein Fundament gebaut wird. Aber es ist wirklich, das ist wie dieses Phänomen, dass Leute unten an der Rolltreppe stehen und drücken, weißt du, auf diese Richtungswechsler. Weil sie meinen, wenn sie auf die Symbole drücken, dass die Rolltreppe anhält.
Ja, also es ist auf jeden Fall spannend. Aber ich stehe jetzt nicht vor der Baustelle, guck mir das an, aber ich kann es mir vorstellen, dass es vor allem wirklich spannend ist.
Vielleicht gibt es auch irgendwo so einen inoffiziellen Club, ja, so Club der Baustellenbeobachter oder keine Ahnung. Aber ich liebe das, also ich mag das auch. Ich liebe die Leute zu beobachten, die das beobachten, so kann man das sagen. Die nächste Frage hat sich eigentlich irgendwie so ein bisschen erledigt, ja, weil die würde jetzt lauten, hat's dich schon mal so richtig gegruselt auf einem Lost Place, aber da passt ja eigentlich diese Manicomio-Geschichte ganz gut rein. Es sei denn natürlich, du hast jetzt noch irgendwas anderes, was du erzählen möchtest.
Nee, naja, damals Behlitz Heilstätten, als ich da das allererste Mal war und nachts, da hat man sich natürlich gegruselt, aber ich würde das jetzt, glaube ich, nicht in die Kategorie Urbex reinschieben, weil das eher so ein Angucken damals war. Aber das in Manicomio di Racconigi, das war schon dann dieser Gruselfaktor oder so dieser scary Moment.
Mhm. Ja gut, das Einzige, wovon man sich in Beelitz gegruselt hat, war der Tino dann, der Schleicher.
Ja, liebe Grüße übrigens.
Das Phänomen Schleicher von Beelitz, das hatten wir ja erst letztes Mal. Genau, Grüße Tino an dich, weil ich weiß, dass du zuhörst. Ja, dann hätte ich auch noch die nette Frage, wobei ich finde, dass alle deine Orte so sind. Hast du denn eigentlich einen Traumspot, wo du unbedingt mal hin möchtest?
Ja, da würde ich, also da träume ich schon seit langem. Das ist in Kasachstan, das Space Shuttle bzw. Buran. Mm-hmm. Und ich glaube, das ist ein Traum von einigen. Aber es ist verdammt schwierig, da irgendwie ja gut anzukommen. Und wenn man da erwischt wird, weiß man auch nicht, was da passiert. Und jetzt gerade in der derzeitigen Situation mit Russland und so weiter, weiß man auch nicht so richtig. Und allgemein ist das einfach, ja, ich glaube, so ein unerreichbares Ziel. Also zumindest inoffiziell. Also wenn es irgendeine Möglichkeit geben würde, da offiziell reinzukommen, so bin ich sofort dabei.
Mhm. Ja, das offiziell wird ein bisschen schwierig wahrscheinlich, ja. Aber ich habe mir gerade tatsächlich, als du das jetzt genannt hast, mir gedacht, das würde vom Motiv her ja auch super gut auf dein Instagram passen, so. Ja, so zwischen die Bilder, weißt du, irgendwie, weil ich gucke jetzt gerade so ein bisschen und habe mir jetzt gerade gedacht, so, ja, so mitten rein irgendwie, das wäre schon ganz geil. Also es wird voll gut passen, ja. Und weil ich jetzt gerade hier auf deinem Insta-Account surfe, habe ich wieder ein paar gute Denkanstöße bekommen. Und zwar habe ich ja gesehen, dass du ja hier mit Aton unterwegs warst.
Ja.
Mega krass. jeder kennt denjenigen oder diejenigen, die Yellow Jackets bestimmt oder hat die zumindest mal gesehen. Und ich finde die Motivideen, die immer haben, finde ich auch wie mit diesem Regenmantel, ja, das hat einen super Erkennungswert einfach und das ist sehr, sehr einfallsreich, wo die auch immer ihre Motive machen und ich finde die super, super stark. So, wie kam das?
Also ich kenne die beiden ja jetzt auch schon länger, also jetzt nicht 3-4 Jahre oder so, aber man schreibt sich dann schon regelmäßig und kommentiert unter den Fotos und irgendwann kommt man so ein bisschen ins Gespräch und irgendwann gab es dann so ganz, ganz spontan so, wurde eine Gruppe auf Insta aufgemacht irgendwie und ja, lass mal auf Tour gehen und ja, wir müssen uns unbedingt mal sehen und auf einmal eine Woche später war dann irgendwie Rumänien geplant für 1,5 Wochen. Und dann ging es dann los und dann haben wir uns dort getroffen, waren dort zu viert, beziehungsweise dann am Ende einmal kurz zu fünf, weil wir mit dem Christian Lipovan noch dabei waren, weil wir da alle zusammen dann das Wochenende noch getourt haben. Und das ist auch spannend zu sehen, wie der Ricardo heißt er, der Aton, wie er sein Bild macht. Also er stellt seine Kamera auf und sucht sich irgendeine Ecke, dann nimmt er seine Jacke, packt sie drauf, geht dorthin und macht verschiedene Posen. Und das macht er in dem gesamten Gebäude. Und im Endeffekt braucht er nur einen Raum und hat dann irgendwie 20 verschiedene Motive. Mhm. Und das ist dann echt cool. Und wie er dann seine Bilder macht, das war auch mal spannend einfach zu sehen, weil man kannte ja nur diese Fotos mit der gelben Jacke und das schwarze Gesicht. Und das war schon super spannend. Und er ist ein super lieber Typ und würde auf jeden Fall sehr, sehr gerne wieder auf Tour mit ihm gehen, sobald es geht.
Ja, sehr cool, weil, wie gesagt, also ich als ich das gesehen habe, dachte ich so, hä, ist das jetzt irgendwie nur so ein Shoutout oder Verlinkung oder irgendwas? Und dann wart ihr halt echt zusammen unterwegs. Und wie gesagt, sehr, sehr interessant, das jetzt mal so aus deiner Perspektive zu hören. Und auch so easy peasy, weißt du, eine Gruppe, hey, lass mal treffen. Aber das ist genau das, was ich so vermisse irgendwie nach all den ganzen Jahren, weißt du, dass die Leute einfach sich irgendwie zusammenfinden und sagen, hey, wir kennen uns jetzt eine Zeit lang, wir schreiben oder keine Ahnung, wie schaut's aus, hättest du denn mal Lust irgendwie, wir können es ja mal versuchen, klar, man muss nicht jeden mögen, so wie das im echten Leben auch ist, ja, aber so dieser Community-Gedanke, ja.
Ja, der ist immer super, also was ich da schon für Freunde kennengelernt habe oder kennenlernen durfte, sei es Matthias Marling, also Glory of Disrepair, oder den Matthias Harker, Thomas Müller, Aton, den Zultim heißt er auf Instagram. Eigentlich heißt er Timothy, ist ein Franzose. Mit dem waren wir da in Rumänien und das ist super cool, wie dann, oder Christian Lipovan, oder wie man halt irgendwie zusammenkommt, irgendwie aus verschiedenen Ländern und einfach auf Tour geht.
Ja.
Das finde ich super, super cool.
Voll
und,
cool.
Ist, glaube ich, einzigartig so. Also das kenne ich so nicht. Also, dass man kurz schreibt, so ey, man versteht sich super und dann, man geht auf Tour und da versteht man sich dann auch super und verbringt eine schöne Zeit.
Ja, und vor allem, wenn man halt auch aus verschiedenen Ländern kommt, weißt du, so, dass man dann sagt, hey, komm, okay, wir haben jetzt auch einen Trip geplant, was auch immer. Und die Kontakte sind natürlich nie verkehrt, ja, weil gerade wenn du jetzt einen Ort besuchen willst in dem Herkunftsland von der anderen Person, ja, dann hast du halt natürlich sofort Infos oder man tauscht sich halt einfach auch aus, ja.
Ja, das ist halt immer mega cool. Also wenn ich das nächste Mal nach Portugal fliege, so, dann habe ich gleich jemanden, der mich dann nochmal rumführen kann.
Ja.
Ich war zwar schon in Portugal, aber ich habe ja da noch lange nicht alles gesehen, oder nochmal Rumänien oder Frankreich. Frankreich war ich zum Beispiel zwar auch schon, aber habe da auch noch nicht so viel gesehen. Also man vernetzt sich weltweit gefühlt und kann eigentlich überall auf Tour gehen und hat dann auch die entsprechenden Leute, die auch Bock haben, zusammen mit einem auf Tour zu gehen.
Ja klar, und das ist natürlich ganz anders, wenn du mit einem Einheimischen unterwegs bist, ja, weil der kennt, der kennt den Ort, der kennt die Lage, der weiß, was da abgeht und auch wenn sich da irgendwas verändert und so, ist es natürlich ganz anders, klar.
Ja.
Ja. Und jetzt auch spannend, in wie vielen Ländern hast du denn eigentlich schon geurbaxed überhaupt?
Ich habe das tatsächlich vor ein paar Tagen einmal zusammengezählt. Das sind 20 Ländern, in denen ich war.
Was? Jetzt aufzählen, ich bin gespannt.
Uiuiuiui, eine Sekunde. Ich muss mein Handy dazu kurz greifen. Ich habe mir nämlich eine Liste gemacht und aufgeschrieben, wo ich denn überall war. Und ich zähle ja Deutschland natürlich auch mit dazu, weil ich ja in Deutschland geurbaxed habe. Ich muss gerade mein Handy einmal hier starten. Ich habe es ausgemacht, damit ich nicht gestört werde.
Extra den Flugmodus angeschaltet oder ganz ausgeschaltet?
Ganz ausgemacht.
Nein.
Ja, so.
Ach, das hätte es nicht sein müssen, du.
So, ich habe meine Liste offen und zwar Deutschland, Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Portugal, in Island, in Grönland, Irland, England, in den Vereinigten Arabischen Emirate, also in Dubai, Schweden, Österreich, Italien und Dänemark. Das waren
was gibt's denn in Dubai für Lost Places, bitte?
Wenn du auf meinem Insta-Profil zum Beispiel schaust, mein Profilbild dort, da stehe ich auf so einem Flugzeug. Und das habe ich tatsächlich in Dubai gemacht. Und in Dubai gab es zwei verlassene Flugzeuge, die wir dort besucht haben. Und das eine, wie gesagt, auf meinem Profilbild, auf so einer Propellermaschine. Mhm. Und das war schon ziemlich cool. Und dann halt auch so ein Riesending, so eine Boeing, die dort stand, mitten in der Wüste, so ein Riesenteil. Da sind wir leider nicht reingekommen, weil war halt einfach viel zu hoch. Aber das Ding zu sehen und zu fotografieren, das war schon erstaunlich.
Mhm. Ja, weil Dubai ist jetzt absolut kein Ort, wo ich irgendeinen Lost Place vermutet hätte. Ja, wenn dann irgendwo irgendein Beduinenhaus oder so, ja, vielleicht, aber keine Ahnung.
Das war auch kein geplanter Urbex-Trip. Das war auch so ein Cityscape-Photography-Trip, wo man 2 Wochen dort war. Und dann gab es auch die ein oder andere Location, so Urbex-Location, war auch so ein verlassenes Hochhaus. Da kamen wir leider auch nicht rein oder hoch. Das hatte man bei einigen gesehen, die dort waren. Aber die Flugzeuge haben es schon hergemacht. Die waren schon mega.
Mhm. Oder Grönland, auch spannend.
Ja, da standen verdammt viele alte verlassene Fahrzeuge rum oder verlassene alte Fischerhütten, wo man so rein konnte. Die waren natürlich nicht schön und auch nicht so toll eingerichtet oder irgendwas. Aber diese verlassenen Jeeps oder so, die da rumstanden, das war, also klar, man fliegt da nicht hin, um dann irgendwie zu urbexen, sondern um die Landschaft zu sehen. Aber das nimmt man dann natürlich gerne mit, weil die stehen da wirklich so gefühlt an jeder Ecke.
Ja, da, ich wollte gerade sagen, so Grönland ist natürlich super schön für Urlaub, also sehr, 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 sehr naturgebunden und so und super, sicherlich sehr spannend, aber auch sehr kalt, stelle ich es mir vor.
Wir waren im Sommer dort und dann sind es angenehme 18 bis 21 Grad, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen kälter, aber zum Wandern ja auch perfekt. Also wer will denn schon irgendwie bei 25 Grad wandern, das ist dann eh viel zu warm und ich glaube so 16, 17 Grad ist dann schon eine schöne Wohlfühltemperatur zum Wandern.
Ja, und Bulgarien, Buzlucha wahrscheinlich so?
Oh ja, das ja, dazu kann ich auch gleich gerne nochmal, oder dazu werde ich nochmal eine Geschichte erzählen zu Buzlucha oder zu dem Bulgarien-Trip. Und die ist auf jeden Fall eine größere oder eine umfangreiche Geschichte, hatte ich ja vor in unserem Vorgespräch.
Genau, das ist mir gerade nämlich wieder eingefallen, weißt du, so, wir haben doch da irgendwas gequatscht.
Ja, also ich fange mal an. Da muss ich ein bisschen ausholen. Das war auf jeden Fall im Februar 2018. Und da sind wir zu viert, meine Freundin, damals waren wir noch nicht zusammen, mit Matthias und noch einem weiteren, ich weiß den Namen leider nicht, der kommt auch aus Berlin, der macht auch so ein bisschen Urbex, weiß leider den Namen nicht mehr. Jedenfalls waren wir zu viert dort und wollten Buzlucha besuchen, wie jeder andere auch. Und es war auch sehr, sehr kalt und wir kamen abends in der Unterkunft an und haben dort den Host getroffen. Der hat uns auch noch Essen gemacht abends, super lieb, super nett und hat uns ganz viel erzählt über Buzlucha und so weiter und hat uns auch gesagt, ja, wie wir da am besten hinkommen und wo wir das Auto abstellen sollen. Hat uns so eine richtige Anleitung gegeben, wie wir da reinkommen. Und dann sind wir am nächsten Morgen früh, an dem Tag ging übrigens auch unser Flug zurück, wir sind dann früh losgefahren und sind dann dort angekommen. Alles war neblig, man konnte auch überhaupt nichts sehen. Und wir hatten gelesen, dass man da mindestens irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde hochläuft. Am Ende sind wir 20 Minuten gelaufen oder so. Und irgendwann, man ist wirklich gerade ausgelaufen, man hat nichts gesehen. Auf einmal sah man dieses riesengroße, bombastische, epische Gebäude und stand dann davor und dachte sich so, wow, da wollte man schon so lange hin, endlich ist man da. Und an der Seite gab es dann so einen Eingang, das war durch so ein Kellerfenster und man musste in so einen Keller runter über so einen Schrank, wo so Elektrosachen drin waren, also irgendwie so ein Elektroverteiler und das war ziemlich hoch und dann ist man da runter. Es war alles vereist gewesen, es war richtig glatt und dann sind wir da rein, machen dann unsere Bilder, haben so die typischen Fotos gemacht, dass man in der Mitte steht, mit einer Taschenlampe nach oben schießt, weil durch den Nebel hat man auch so ein bisschen so eine Diesigkeit drin. Und dann waren wir fertig und wollten wieder rausgehen. Und da es sehr, sehr glatt war, hat sich, Paula heißt sie, hat sich dann dort hingepackt und das Bein ja so leicht verdreht und hat sich damit ihr komplettes Bein, ihr Sprunggelenk gebrochen. Also so richtig, richtig heftig.
Oh.
Und aber das wussten wir bis dato noch nicht, dass das so schlimm war. Und dann ja, man hat es kurz schreien hören und Matthias ist dann kurz auch dorthin gerannt, um zu gucken, was da ist. Er packt sich auch hin, ihm ist aber nichts passiert. Er hat sich nur einmal kurz langgelegt und hat dann, konnte dann wieder aufstehen. Dann sind wir zu ihr hin und dann haben wir erst gemerkt, okay, sie kann überhaupt nicht mehr auftreten. Sie hatte starke Schmerzen und wir mussten dann natürlich irgendwie wieder da rauskommen. Und das war natürlich ein Problem. Eine Person, die ein gebrochenes Bein hat, versucht da mal irgendwie rauszukommen. Ja, und dann hatten wir auch gar keinen Empfang. Also wir konnten nicht mal irgendwie Hilfe holen, weil da oben gab es wirklich, war null Empfang. So. Und dann haben wir es geschafft, dass sie irgendwie so halb robbt irgendwie auf dem Hintern und so ein bisschen mithelfen, dass wir mussten auch erstmal wieder in den Keller runterkommen vom Hauptraum. Also sie musste dann irgendwie die Kellertreppe runter, so eine Wendeltreppe runter und dann sind wir in diesen Kellerraum. Und da ging das Problem ja los. Wie kommen wir da jetzt wieder raus? Also wir konnten sie ja da nicht rausziehen. Also das ging halt überhaupt nicht. Und dann ist Matthias einmal rausgeklettert und ist den gesamten Berg runtergelaufen, weil da unten gab es dann so Empfang, aber auch nur einen Balken. Und dann hat er den Host angerufen, auch weil er uns gesagt hat, ey, wenn euch irgendwas passiert dort, ruft auf keinen Fall Polizei oder Feuerwehr. Ja, macht das überhaupt, macht das nicht. Das dürft ihr nicht machen. Ruft mich an. So, und dann haben wir ihn natürlich angerufen und dann kam er vorbei. Und als er dann vorbeikam, hat er sich da in dem Schnee festgefahren mit seinem Auto und kam halt auch nicht mehr voran. Er hatte zumindest uns ein Seil irgendwie mitgebracht. Und mit dem Seil konnten wir notdürftig irgendwie eine Schlinge um Paula rumwickeln und sie da so halb rausziehen. Aber das hat trotzdem nicht so gut geklappt, weil es halt auch so ein dünnes Seil war. Und dann haben wir so eine Schlinge gebaut, sie rausgezogen, rausgedrückt. Und irgendwann war sie dann draußen. Und der Host, der sich ja festgefahren hat, der hatte seinen Sohn noch anrufen müssen, damit er ihn irgendwie rauszieht, weil er sich so festgefahren hat. Dann kam sein Sohn an und sein Sohn er hat sich dann auch festgefahren.
Oh nee!
haben sich beide festgefahren.
Ach.
Und ja, am Ende haben die sich dann, ja, konnten sich dann freischippen und dann ging das. Aber als sein Sohn kam, sind Matthias und ich zusammen dort runtergelaufen. Paula und der andere, die blieben oben kurz gewartet, weil wir dachten, okay, vielleicht bringen die uns was, womit wir irgendwie sie dann runterbringen können. Aber als er dann ankam, haben wir so zwei Türen zuschlagen hören und so Schreie gehört, so Beleidigungen, so auf Bulgarisch, so, man versteht es ja nicht. Und wir dachten, fuck, Alter, nicht, dass da jetzt irgendwas ist. Wir sind hingerannt. Und dann, ja, war das halt sein Sohn, der sich so sehr aufgeregt hat, dass er sich jetzt auch festgefahren hat. Haben sich kurz gestritten. Das war in dem Augenblick ziemlich witzig. Und dann sind wir wieder hoch und haben dann Paula runtergetragen. Haben wir jeder, also immer zu zweit, immer abwechselnd versucht, dann irgendwie ein paar Meter zu gehen, weil der Schnee war ja auch tief und dann da runterzulaufen, das war ein Riesenaufwand. Und irgendwann kamen wir runter und sind ins Krankenhaus gefahren, weil der Host zu uns meinte, ja, ich bringe euch jetzt mal ins Krankenhaus, wir müssen auf jeden Fall röntgen, mal gucken, was da ist. Dann sind wir in diesem Krankenhaus angekommen und ich sag's dir, ich habe ja schon viele Krankenhäuser gesehen, auch verlassene. Und das sah echt aus wie irgendein Lost Places Krankenhaus. Das war so ein runtergekommenes Ding.
Ja,
das hat da gestunken da drin. Und die konnten auch nicht so richtig Englisch dort. Und der konnte so ein bisschen übersetzen am Anfang. Aber er musste dann auch wieder los, weil er ist da mit Matthias und der andere, die sind zusammen losgefahren. Ich bin Paula dort geblieben. Er ist dann ins Hotel gefahren und hat dort die ganzen Sachen von uns geholt und hat die uns dann gebracht, weil wir auch auschecken mussten. Und irgendwann ging ja auch unser Flug. Und dann waren wir in dem Krankenhaus dort und dann kam dann da auch dieser Arzt an. Der kam so in so einem Jogginganzug an und so eine Zigarette hat er sich so über sein Ohr so gemacht, so richtig. Ja, und dann kam der an und hat sich das so angeguckt. Dann haben die das dann auch geröntgt und so weiter. Und dann hat er dann nur so gesagt, ja, Sie haben eine sehr, sehr schlimme Verletzung. Und das war so der, ja, da hat man auf dem Röntgenbild auch gesehen, was da alles gebrochen war. Also auf jeden Fall ziemlich, ziemlich heftig. Und dann mussten wir natürlich ja wieder jetzt zurückfahren. Also wir mussten nach Sofia zum Flughafen. Dann sind wir nach Sofia gefahren. Sie hatte ein bisschen Schmerzmittel bekommen, dass es erstmal geht. Und einen Gips hat sie natürlich auch bekommen. Dann sind wir angekommen, kurz vom Flughafen. Hatte Matthias irgendwie so leicht abgelenkt, hat aufs Handy irgendwie geguckt und da rollte das Auto in dem Stau so ein bisschen nach vorne und fuhr halt so ein Typ vor uns voll hinten rein und es hat dann erstmal Bumm gemacht und dann dachten wir, scheiße. So, und dann ist der Typ ausgestiegen, hat erstmal so ein bisschen gestikuliert und guckte dann, nichts passiert und hat so abgewunken, ist wieder eingestiegen und weitergefahren. So, also nichts passiert mit dem Auto, also alles gut. Dann kamen wir am Flughafen an und Ryanair hat uns oder hat Paula nicht fliegen lassen, weil sie einen Gips dran hatte und weil sie einen Fit-to-Flight-Attest bräuchte, um mitfliegen zu dürfen. Wenn sie gebrochen ist. Bein hat, darf sie nicht fliegen, weil wenn der Druck irgendwie, dass das dann so anschwillt und deswegen muss der Gips einmal durchgesägt sein. Also er muss dann geöffnet sein.
Mhm.
Und wir haben so krass heftig mit Ryanair diskutiert. Nochmal danke an Ryanair, dass ihr so kundenfreundlich seid. Ja, durften dann nicht mitfliegen. Ich bin Paula die Nacht da geblieben noch. Die anderen beiden sind dann nach Hause geflogen. Und da musste ich natürlich auch einen neuen Flug buchen. Auf spontan, Und Ryanair sagt, okay, wenn eine Person ein gebrochenes Bein hat, muss man 3 Sitzplätze für diese Person buchen. Also musste ich für den nächsten Tag 3 Sitzplätze für sie buchen und für mich dann auch noch einen. Also insgesamt 4 Sitzplätze, damit wir da irgendwie losfliegen durften. Und wir mussten vorher in ein anderes Krankenhaus gehen, die uns dann den Gips öffneten, damit wir fliegen dürfen. Und einen Fit-to-Flight-Attest haben die dann ausgestellt. Damit durften wir dann fliegen am nächsten Tag. Es hat dann alles geklappt nach der ganzen Tortur dort im Krankenhaus, wo man nicht verstanden wird, weil halt alle nicht so Englisch oder Deutsch reden. Mhm. Dann kamen wir dann in Berlin an, sind direkt ins Unfallkrankenhaus gefahren und dann wurde sie auch gleich operiert, wurde insgesamt, keine Ahnung, richtig oft operiert mit ein paar Komplikationen und am Ende ist alles gut gegangen, aber sie hat heute noch ab und zu Probleme mit ihrem gebrochenen Bein, also. Das war die Buslucha-Story.
Oh Gott, und das klingt so schrecklich, ey. Und
total.
Wie du schon sagst mit dem Krankenhaus, das war das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist. So, hey, das Krankenhaus, also ich sage immer, Leute, wir können froh sein, ja, auch wenn alle irgendwie über das Gesundheitssystem meckern, ja, und Scheiße hier und Wartezeit hier, aber wir haben Krankenhäuser und Arztpraxen, wo wir halt versorgt werden einfach und wo es sauber ist und keine Ahnung, man wird behandelt, ja, weil wenn man dann mal in einem Krankenhaus in so einem Land landet, wo, da ist es scheißegal, ja, die operieren dich auch, keine Ahnung, im Schlammloch, wenn es sein muss oder keine Ahnung und auch die Hygienezustände sind ja ganz, ganz anders, also ich kenne das aus Bosnien, weil mein Stiefvater damals im Krankenhaus war, der hat ein Magengeschwür gehabt und war in Sarajevo. Gut, das war 1997, 98, also das ist mit heute auch nicht mehr so zu vergleichen, aber nach dem Balkankrieg und der war dann im Krankenhaus dort und da war einfach ein Raum, also es war ein riesiger Raum und da stand wirklich Bett an Bett, also da war kein Vorhang, da war kein Schutz irgendwie, sondern da lagen die Leute wirklich wie in so einem Feldlazarett. So, egal was die hatten, keine Ahnung, egal ob Grippe oder irgendwie Magengeschwür oder keine Ahnung, abgehacktes Bein, so die lagen wirklich so Schulter an Schulter in diesem riesigen Raum. Ich kann mich so gut erinnern. Und wie gesagt, also ich bin sehr dankbar dafür, dass wir in Deutschland dann doch andere Hygienezustände haben, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und dort dieses Krankenhaus. Da, als sie dann geröntgt wurde, dann wollte ich ja natürlich zu ihr, damit sie da nicht so alleine ist, weil die Ärzte da auch echt so ein bisschen seltsam waren alle. Und da bin ich mit dem Fahrstuhl dann irgendwie in die falsche Etage, da bin ich in den Keller irgendwie gefahren, Ahnung wieso. Und dann ging die Tür auf und da war dann wirklich so, wie man das aus verlassenen Krankenhäusern kennt, halt so diese, also so Gitter und dahinter waren so diese Kühlkammern und so. Also man konnte direkt da reinsehen und das war echt creepy. Und wirklich, als ich da auf Toilette gegangen bin, waren halt, klar, ne, dort haben die ja diese Hockklos und, aber da blätterte der ganze, ja, der Wandlack irgendwie ab und es sah wirklich aus wie irgendwie irgendein verlassenes Krankenhaus. Also, ja, das war nicht so schön. Und ich meine, der Arzt dort, der meinte dann auch so, ja, das macht schon Sinn, wenn sie irgendwie ein paar Tage hier bleibt und, aber die hätten wahrscheinlich nicht mal die Möglichkeit gehabt, da irgendwie zu operieren.
Ja.
Es gab ja so Komplikationen, also so dieses, es gab, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das Compartment-Syndrom. Das ist irgendwie, wenn der Körper irgendwie, wenn er eine Wunde hat, irgendwas gebrochen hat, dann schwillt das ja an. Mhm. Und beim Compartment-Syndrom ist es so, der schwillt so doll an, aber er kann nicht weiter anschwillen und macht das immer weiter, bis halt alle Blutgefäße abgequetscht werden.
Oh.
Und da kann man im besten Fall sein Bein verlieren und im schlimmsten Fall stirbt man, weil man da irgendwie einen Infarkt kriegt. Und ja, war sehr einschneidendes Erlebnis auf jeden Fall. Und deswegen man muss auf jeden Fall immer aufpassen und nie alleine in irgendwelche crazy Locations gehen. Also, ja.
Und weil wir jetzt hier so nett über Unfälle im Ausland reden, das ist auch nicht verkehrt, Leute, eine Auslandskrankenreiseversicherung zu machen, ja. Weil ich habe zum Beispiel, also Werbung, Spoiler, ich habe zum Beispiel eine bei der Gotha und die kostet mich halt im Jahr, keine Ahnung, ein paar Euro. Also das ist wirklich nicht teuer.
Also 10 Euro oder so, ne?
Ja, ja, genau. Und das ist wirklich, also es ist wirklich gut, wenn mal was passieren sollte. Auch wenn man eine Platzwunde hat oder eine Schnittwunde, die genäht werden muss oder so. Aber man ist halt wirklich safe und man kann dann auch tatsächlich die Rechnung, die man bekommt, einreichen und bekommt es halt erstattet, ja. Oder übernommen. Und auch wenn es jetzt, wie bei euch zum Beispiel, ein ganz krasser Fall wäre, dass man halt überführt werden kann, quasi zurücküberführt auf die Kosten von der Krankenkasse halt, also oder über die Versicherung halt, ja.
Ja, und, ja, die fliegen einen dann richtig genau, nach Hause.
Genau, so. Ja, ja, genau. Oder auch wenn du halt einen Autounfall hast oder irgendwie solche Sachen, ja.
Und seitdem haben wir das auch. Also.
Ja, genau, genau. Und es ist, wie gesagt, Leute, es ist nicht verkehrt, es zu haben und es kostet nichts, ja. Und wenn ihr dann vielleicht einen guten Berater habt, dann kriegt ihr sogar noch so ganz geile Schnäppchenangebote für 1000 andere Versicherungen. Ja, es ist ja oft so, dass sie dir dann irgendeinen Scheiß andrehen wollen. Aber gut, wenn man eh dann, wenn man eh bei der Gotha schon ist wegen anderen Versicherungen, sage ich jetzt mal, dann ist diese Krankenversicherung dann auch schon scheißegal. Ja, es ist halt so ein Add-on quasi, ein gutes Add-on, so.
Ja, sollte man auf jeden Fall haben und es ist auch nicht teuer. Die paar Euro sollte die Gesundheit schon irgendwie wert sein, ne?
Genau, und jetzt mit dem Rabattcode Lost and Found, nein, Quatsch, bekommt ihr 10% auf eure Versicherung. Nee, so weit sind wir hier Gott sei Dank noch nicht gekommen. Aber ich kann ja mal fragen, so. Ich kann ja mal die Gotha anschreiben, ob es dann einen Rabatt gibt. Also wenn ich einen habe auf einer Auslandskrankenversicherung, da kriegt ihr den natürlich, ja. Gut, genug schreckliche Geschichten hier. Tolle Länder. Aber in welches Land wolltest du denn mal zum Urbex? Habe ich dich gar nicht gefragt.
Ja, also was noch bei mir auf der Liste, also stehen einige Länder noch auf der Liste, aber so ganz, ganz oben steht Georgien noch. Und wir schieben das schon so lange vor uns her. Und ich hoffe, dass wir das irgendwie nächstes Jahr mal in Angriff nehmen können oder übernächstes Jahr, dass wir das endlich mal abgehakt haben. Weil da gibt es so schöne Sachen und so eine schöne alte Architektur, die will man unbedingt gesehen haben. Und ja, ich warte auf jeden Fall und freue mich schon drauf, wenn es soweit ist.
Mhm. Ja, das passt auch, glaube ich, also in deinen Stil, weil da gibt es ja auch sehr viel, wie du sagst, Architektur zu fotografieren. Und das wird dir bestimmt gefallen, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Also.
Und jetzt gibt es natürlich auch hier die Frage der Fragen für dich, ja. Das ist immer noch mein absoluter Favorite. Wen möchtest du denn mal hier hören?
Also ich möchte unbedingt Matthias hier mal hören. Und ich weiß, dass er immer so ein bisschen sich hat, so ein bisschen, na, ich möchte nicht in einem Podcast reden, aber mach das mal bitte. Mach's für mich. Und er hat so viele schöne Sachen zu erzählen. Und man hört ihm immer sehr, sehr gerne zu. Deswegen würde ich ihn auf jeden Fall gerne einmal vorschlagen und ich hoffe, dass er es macht. Und als zweites würde ich gerne die Carina Landgraf auch hier gerne einmal hören wollen. Miss Landgraf auf Instagram. Mhm. Und ja, das sind so meine beiden Kandidaten.
Mhm. Die Carina habe ich tatsächlich schon auf meiner Bucketlist schon ein bisschen länger, weil sie hier nämlich schon mal genannt worden ist. Und das ist nochmal ein guter Reminder für mich auch, weil so viele Leute hier immer genannt werden und ich habe natürlich keine schriftliche Liste, ja. Vielleicht soll ich das mal anfangen.
Ja. Auf jeden Fall.
Weil ich surf dann immer also natürlich weiß ich, wer hier schon war, ja, und wen ich angefragt habe und so weiter und so fort, aber ich check natürlich auch immer regelmäßig meine List, die ich followe und so hole ich mir dann natürlich auch Gäste und natürlich auch Wunschgäste, ja, aber das sind zwei wundervolle Vorschläge und wie ich dir schon im Voraus erzählt habe, Glory of Disrepair hätte ich immer noch irrsinnig gerne hier. Irrsinnig gerne. Und ich sag's ja immer, bei manchen Leuten ist es manchmal sehr schwierig, sie zu kriegen. Aber ich werde die Hoffnung nicht aufgeben. Und vielleicht irgendwann mal wirst du beide, ich sage jetzt nicht einen von beiden, sondern beide hier hören.
Ach, das wäre schön. Da würde ich mich sehr, sehr freuen.
Und meine nette Abschlussfrage, die passt vielleicht nicht so ganz, weil ich glaube, dass du gar nicht so, also du bist so jemand, du machst so dein eigenes Ding, du machst dein eigenes Ding mit deinen Leuten und das passt, ja. Weil die letzte Frage wäre gewesen, was ist denn so dein Wunsch an die Urbex-Community?
Ja, das Problem ist ja auch ganz oft dieses, wer ist als erstes irgendwo an irgendeinem Ort, was also diese Trophäenjagd, dass ich mir wünschen würde, dass diese Trophäenjagd irgendwie mal aufhört und dass alle einfach so das Hobby oder an einige verdienen damit ja wahrscheinlich auch mehr oder weniger ihr Geld damit, aber dass man einfach nett zueinander ist und einfach jeden respektiert und Orte so lässt, wie sie sind und nicht zerstört oder irgendwelche Koordinaten wild jemanden rumschickt und die Koordinaten in irgendeinem Forum landet oder auf irgendeiner Karte, wo jeder darauf Zugriff hat. Siehe Chateau Secession in Frankreich. Das Ding ging ja auch einmal komplett rum und dann ist man früh um 6 kurz nach Sonnenaufgang dort und dann sind da schon 20 weitere Leute, die dort sind und irgendwann brennt das Ding dann ab und man hat nichts mehr davon oder es wird komplett zerstört, verwüstet und das finde ich einfach schade. Einfach die Orte so lassen, wie sie sind, besuchen, geile Touren machen, dass jeder auch nett zueinander ist. Also seid lieb zueinander.
Amen. So ganz kann genau. Ich das unterschreiben, oder? Somit hast du uns heute auch zum Ende hier eine schöne Predigt geliefert. Nichts hinzuzufügen. Wie ich auch immer sage, seid nett zueinander, seid nett zu Dingen, seid nett zu Tieren, seid nett zu Orten. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja, es ist auch wichtig, das so stehen zu lassen und dass jeder einmal selbst in sich geht und sich sagt, ey, wir lieben doch alle das Gleiche, Urbex, und dass jeder einfach, ja, sein Ding macht. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Alles gesagt.
Lieber Benni, wir quatschen hier jetzt schon fast eine Stunde 15 und ich habe das Gefühl, wir könnten noch 10 Stunden weiterreden irgendwie. Wie ich dir schon gesagt habe, ich war sehr überrascht, dass du mir geantwortet hast. Sehr große Freude, sehr große Ehre fast schon, ja. Und ich hoffe, dass du irgendwann in Georgien landen wirst und dass du vielleicht den lieben Herr Glory doch noch überreden kannst. Ob er sich vielleicht einen Ruck gibt. Wie gesagt, jeder, grundsätzlich ist ja jeder willkommen. Ich sag's ja immer wieder. Und ich danke dir 1000-mal nochmal, dass du heute mit mir diese Podcast-Folge aufgenommen hast. Und ja, freue mich, in Zukunft weiter tolle Fotos von dir zu sehen.
Ja, vielen, vielen Dank.
Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt, obwohl ich das manchmal nicht möchte, aber leider muss ich das. Ja, bei manchen Leuten da könnte man noch ewig weiterreden, aber ich sage immer, wenn wir hier irgendwann mal einen Podcast machen, der so 3 Stunden dauert, dann schlaft ihr da draußen wahrscheinlich alle beim Zuhören ein oder denkt euch so, oh, wenn jetzt jede Podcast-Folge einfach hier 3 Stunden hat, so. Nee, danke.
Ja, da gibt es ja den von Greg Abandon gibt es ja einen Podcast auch. Und da gibt es ja auch einige Folgen, die irgendwie mehrere Stunden gehen und dann mehrere Teile auch. Und dann denkt man sich, oh, das ist schon ganz schön viel.
Genau, wir sind hier immer kurz und knackig. Ja, gut, nicht so kurz, aber ein bisschen, ja. Na gut, mein Lieber, dann sage ich dir Dankeschön und tschüss.
Ciao.
Danke fürs Zuhören und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hinterlass mir doch gerne eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts oder einer Podcast-Plattform deiner Wahl. Bis bald!